Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir alle kennen alleinstehende Menschen, die ein Haustier haben. Vielleicht eine Katze, ein Hund, ein Pferd, ein Kaninchen. Mancher lächelt vielleicht über diese Menschen, wenn sie beobachten, wie sie mit ihren Tieren umgehen. Sie leben in einer ganz engen Beziehung mit ihnen. Sie reden mit ihnen wie mit einem Freund. Manche vertätscheln und verhätscheln sie wie ein kleines Baby. Doch wer diese Leute näher kennenlernt, merkt, dass ihnen ihr Haustier wichtig ist und wertvoll, wie ein Mensch. Und entsprechend trauern sie auch, wenn das Tier stirbt. Und um so ein Haustier geht es in dem Gleichnis des Propheten Nathan, das wir vorhin in der alttestamentlichen Lesung gehört haben. Allerdings handelt es sich hier nicht um einen Hund oder eine Katze, sondern um ein Schaf, ein kleines Schaf, ein Lamm. Und sein Besitzer, so erzählt der Prophet, war ein armer Mann. Er musste lange sparen, um sich dieses Lamm kaufen zu können. Und nun wohnt es in seinem Haus und er hat es lieb wie seine eigene Tochter. Es trank aus seinem Becher und es schlief in seinem Schoß. Und sein Nachbar, so wird erzählt, war reich. Er hatte viele Schafe, nicht als Haustiere, sondern als Nutztiere, also um sie zu verkaufen und Geld damit zu machen. Und eines Tages bekam dieser reiche Mann Besuch. Doch für das Gastessen schlachtete er nicht eins seiner vielen Schafe, sondern er nahm das Schaf seines Nachbarn, schlachtete es, bereitete es zu für den Gast. Einfach, weil er zu geizig war. Und einfach, weil er es kann. Er ist reich. Er hat Macht. Er nimmt sich, was er will. Konsequenzen braucht er nicht zu fürchten. Vor wem denn? Vor dem armen Schlucker? Bestimmt nicht. Das ist empörend. Und wir kennen alle solche Beispiele von Machtmissbrauch, von Vorteilsnahme bei öffentlich-rechtlichen Sendern, von sexuellen Übergriffen in Schulen, in Filmstudios, in Kirchen, in Schwimmhallen, von einem Autokraten, der unzählige Menschen in den Tod schickt, nur weil er das kleine Nachbarland einnehmen möchte. Und dann fragen wir, womit beginnt das? Womit fängt das an? In der Geschichte vom Lamm des armen Mannes war es wohl der Geiz des Reichen. Der Geiz brachte ihn zum Raub und dann zur Tötung dieses wertvollen Lammes. Damit nahm er die Lebensgrundlage und die Lebensfreude seines Nachbarn. Er kränkte und er demütigte ihn. Und wir lernen, Machtmissbrauch beginnt immer mit einer einzelnen Sünde, die dann alles mit sich zieht. Und das ist dann wie ein Sog. Ein Sog, der Menschen immer tiefer mit hineinnimmt. Eine Gesinnung des Herzens wird zur bösen Tat. Irgendwas steht immer am Anfang. Hass, Habgier, Eitelkeit. Streitsucht, Genusssucht, Unversöhnlichkeit, Egoismus. Ich kenne diese Regungen des Herzens. Manche kenne ich gut, zu gut. Du auch? Und damit diese Regungen des Herzens nicht zu einem Sog werden, müssen sie bekannt werden, um sie dann eindämmen zu können. Denn sonst entwickeln sie eine so große Sogwirkung, die mich und dich und jeden wegreißt. Der Prophet Nathan kommt zu König David und erzählt ihm diese Beispielgeschichte mit dem Lamm und dem reichen Mann wie einen Rechtsfall aus dem Alltag Israels. Und David, der war ja nicht nur König, sondern auch Richter. Es war sein Job zu richten. Nun höre, König, was in deinem Reich geschieht. Sprich recht. Und schon während dieser Geschichte wird David zornig. Er war zutiefst empört über diesen reichen Schurken, der es wagte, seinem armen Nachbarn sein geliebtes Haustier wegzunehmen und es zu töten. Und dann noch ganz ohne Not, einfach aus Geiz. Wütend war David, außer sich über diese Ungerechtigkeit. Und dann ruft er aus, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Und er soll das Schaf vierfach ersetzen. Aber mit diesem Urteil geht er weit über den juristischen Rahmen raus, den das alttestamentliche Gesetz vorschreibt. Im Gesetz des Mose ist geregelt, dass ein gestohlenes Kleinvieh vierfach ersetzt werden soll. Eine Todesstrafe ist für einen Viehdieb nicht vorgesehen. David verschärft die Strafe deutlich und wir können ihn gut verstehen. Schließlich ist es nicht ein Nutztier, irgendwas, was auf der Weide steht, sondern vielmehr, da ist eine emotionale Bindung da. Und mit einer Zahlung wäre das nicht abgegolten. Wir verstehen den König David und dennoch verliert er hier jegliches Maß. Er lässt sich von seinem Zorn leiten, er wird ungerecht. Und auch das geschieht heute immer wieder, dass Menschen maßlos urteilen. Das Internet ist voll davon. Diesen Straftäter sollte man einsperren und die Schlüssel wegwerfen. Oder dieser Politiker gehört eingesperrt und aufgeknüpft. Oder diese Person ist einfach das Letzte. Und auch wenn wir solche Kommentare nicht schreiben und hoffentlich da kein Like drunter setzen, auch wir denken und reden oft unbarmherzig und hart gegenüber andere. Wir lassen uns hinreißen, fällen falsche Urteile und meinen, viel besser dazustehen als der oder die. Und das ist schon merkwürdig, oder, in dieser Geschichte? Wenn ein anderer einen Fehler macht, sehen wir das ganz genau. Die Schuld anderer sehen wir überscharf. Bloß wenn es sich um uns selber dreht, dann merken wir nichts. David merkte überhaupt nicht, dass es in der Geschichte, die ihm vorgelegt wurde, eigentlich um ihn geht. Er kapierte nicht, dass sein eigener Fall zur Debatte steht. Der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat, urteilt David. Und Nathan antwortet, du bist der Mann. Du bist der Mann. Und da klingelt es bei David. Da wusste er Bescheid. Und da wurde die alte Geschichte lebendig. Und er erinnert sich, vor einem Jahr oder so ging er an einem lauen Abend auf seine Dachterrasse. Er ließ seinen Blick schweifen über die Stadt. Der Palast ist oben und kann gut sehen. Er ließ seinen Blick schweifen über die Stadt und sein Blick bleibt hängen bei einer Frau, die sich wahrscheinlich auch auf der Dachterrasse wäscht. Und es ist eine schöne Frau, eine sehr schöne Frau und er kann seinen Blick nicht mehr von ihr ablassen. Wer ist das? Er erkundigt sich. Das ist Bathseba, die Frau von Uriah. Uriah ist einer deiner Offiziere, der gerade gegen die Ammoniter kämpft, für dich in den Krieg zieht. Aber das störte David nicht, diese Information. Er lässt sich das Objekt seiner Begierde bringen. Als König muss er nicht werben. Er nimmt sich einfach, was ihm gefällt. Warum? Weil er es kann. Weil keiner ihm etwas kann. Zumindest denkt er das. Bathseba bleibt über Nacht im Palast. Muss über Nacht im Palast bleiben. David schlief mit ihr. Und ein paar Tage später meldet sie, ich bin schwanger. Und von da an zieht die Sünde David wie einen Sog mit. Immer tiefer. Begonnen hat es mit was? Mit Hochmut? Mit Eitelkeit? Mit Habgier? Mit Genusssucht? Jedenfalls führte diese eine Sünde zum Ehebruch und dann über Lüge, Vertuschung und Intrige bis hin zu Mord und Totschlag. Erfolglos versuchte er Uria, das Kind unterzuschieben. Als der auf Heimaturlaub war in Jerusalem und dem König berichtete, wie es im Krieg steht, ging er nicht zu seiner Frau abends ins Haus, sondern schlief wie ein guter Soldat auf dem nackten Boden, weil ja Krieg war und da konnte er sich nicht keine Sonderrechte rausnehmen. Und schließlich gab David dem General Joab den Befehl, stell ihn in vorderster Front, zieht euch zurück, sodass Uria stirbt. Und genau das geschah. Und David konnte sich nach außen als Wohltäter hingeben. Er konnte diese arme Kriegerwitwe heiraten, nahm sie in den Palast, ließ sich vielleicht sogar feiern für seine Großtat. Aber jetzt ist er enttarnt. Du bist der Mann, du bist es. Du bist derjenige, der die Todesstrafe verdient hat, denn du bist ein Ehebrecher und Mörder. Die Parallele zum Gleichnis wird klar. Wie der Reiche im Gleichnis viele Schafe hatte, hatte David einen ganzen Harem voll Frauen. Und in der Beziehung war David nicht anders als alle altorientalischen Herrscher. Sie hatten viele Frauen, das galt als Statussymbol. Das war nicht, dass er Lebenspartnerinnen hatte, mit denen er sein Leben teilte, sondern es war einfach, ich habe viele. Und dennoch nahm er unter Ausnutzung seiner Macht einem Schwächeren dessen einzige Frau einfach weg. Die eine Frau, die der eine doch liebte und mit der er bis ins Alter glücklich sein wollte. Um wie viel größer ist David schuld als die dieses fiktiven Reichen, der das Schaf seines Nachbarn klaut? Wie gesagt, da geht es nicht um Viehdiebstahl, es geht um Ehebruch und Mord. Und auf beides stand nach alttestamentlichem Gesetz die Todesstrafe. Der Mann ist ein Kind des Todes. Du bist der Mann. Bei David ist genau das geschehen, wovor der Schreiber des Jakobusbriefes im Neuen Testament warnt. Dort heißt es, ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde schwanger geworden ist, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Der Sünde sollt ist Tod. Und auch wenn eine Sünde nicht zwangsläufig zum körperlichen Tod eines Menschen führt, David stirbt nicht sofort, hat es immer den seelischen Tod zur Folge. Sünde verhindert nach und nach die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu den Mitmenschen. Und auch das wird David deutlich. David hat durch seine Sünde einen tiefen Graben zwischen sich und Gott gezogen. Die einzige Vertrautheit zwischen ihm und seinem Herrn ist gestört. Er, der von Gott so reich gesegnet wurde, hat den Zorn Gottes auf sich gezogen und Segen in Unheil verkehrt. Doch dann geschieht etwas. Dann geschieht etwas, was dem Sog der Sünde Einhalt gebietet, ihn stoppt. David bereut seine Gedanken, seine Taten und er bekennt, ich habe gesündigt vor dem Herrn. Und das ist stark. Das ist richtig stark, was hier passiert. Denn endlich hört David auf zu vertuschen. Er hätte ganz viele andere Optionen gehabt, wie das so viele, viele Machthaber tun. Ganz viele aktuelle Beispiele könnte ich jetzt erzählen von Leuten, die nur so viel zugeben, wie sie zugeben müssen oder sagen, okay, das bleibt unter uns und dann Geld zahlen oder denjenigen, der sie anklagt, mundtot machen und diffamieren. All das hätte David tun können, er tut es nicht. Er beschönigt nichts, er verdrängt nichts. Er nimmt die Schuld wahr und er nimmt sie an. Und als dieses Bekenntnis dann raus ist, als er das gesagt hat, erwidert Nathan zu ihm im Namen Gottes, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Ein Mann, Ein Mann, der ein Todesurteil erwartet, bekommt einen Freispruch. David erlebt, wie Gott ihm vergibt. Er darf leben. Aber das kann doch nicht sein, oder? Diesen Einwand höre ich oft. Das ist doch viel zu billig. Ich meine, dann gehe ich zu einem Geistlichen oder so, erzähle ein bisschen, was falsch gelaufen ist, und der sagt, alles wieder in Ordnung. Das ist doch viel zu billig. Doch wer schon einmal von euch Sünde persönlich zugegeben hat, der weiß, dass das überhaupt nicht einfach ist. Das ist überhaupt nicht einfach, das ist unglaublich schwer. Vielleicht das Schwerste, das es im Leben gibt und gleichzeitig das Schönste. Denn genau an diesem Punkt zeigt sich Gottes Gnade. Gottes Gnade nimmt da ihren Anfang, wo der Heilige Geist uns Sünder erleuchtet und uns Einsicht schenkt in unseren Zustand, in unseren Zustand vor Gott. Und mit der Erkenntnis, wie es um uns steht, der Erkenntnis unserer Sünde, der Bereitschaft, sie zu sehen, dem Mut, sie auszusprechen, beginnt das Wirken der Gnade Gottes bei uns Menschen. Und genau das, liebe Gemeinde, geschieht in der Beichte. Geschieht dort, wo ihr es aussprecht, wo ich es ausspreche. Dort, wo ihr die Vergebung zugesprochen bekommt. Und das ist die einzige Chance, die wir haben, als Sünder Friede ins Herz zu bekommen. Gott möchte David und allen Sündern diesen Frieden ins Herz geben. Und weil wir das so oft nicht schaffen, diesen ersten Schritt zu tun, kommt er auf uns zu. Und das sehen wir einzig und einmalig in seinem Sohn Jesus Christus. Er wird Mensch. Er kommt auf unsere Ebene. Er lädt uns ein, breitet seine Hände auf. Aus, sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er vergibt den Sündern. Und zum Glück kommt er auf uns zu durch Menschen wie Nathan. Leute, die uns zurechtweisen. Freunde, Familie, vielleicht sogar Fremde. Und wir merken, ups, und kommen ins Nachdenken und ändern uns. Und er kommt auf uns zu im Gottesdienst, wo wir still werden können, unser Leben bedenken und vor ihm bringen und ihm um Vergebung bitten. Und er gibt die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit einem Seelsorger, um dort dann die Sündenvergebung zugesprochen zu bekommen. Gott lädt dich ein, Gott lädt mich ein, Gnade zu empfangen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.